Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Noch am Abend des 15. Januar schreiben die Wachoffiziere in der Zentrale ihre Meldung. Für den Bereich Spionage heißt es, 20 Zimmer aufgebrochen und ein Aktenspeicher. War das der BND?
Ich halte das für eher unwahrscheinlich, dass der Dienst durch Personen sich daran beteiligt, um dann Akten für sich zu sichern. Das halte ich für so reaktionsschnell, kann man kaum sein. Und wenn es wäre, dann wären es vor allen Dingen auch BV-Leute gewesen und Leute von der vom Landesamt für Verfassungsschutz in West-Berlin.
Sensationelle Enthüllung durch Hans-Georg Wieck. Zu Zeiten der Erstürmung der Stasi-Zentrale am 15. Januar 1990 war er BND-Präsident. Der BND war damals gar nicht dabei. Aber was ist solche mediale Aussage wert? Gemeint ist ja eigentlich ein geheimer Dienst. Und ist das vielleicht dann eine Lüge? Vielleicht ist es aber auch die Wahrheit. Und weil wir denken, der lügt ja, wird aus der Wahrheit in unserem Kopf dann wiederum eine Lüge. Wie man es dreht, wir benötigen den Kontext. Und den gibt es ja nächsten Freitag um 21.45 Uhr im Ersten. Da heißt es nämlich dann Sturm auf die Stasi-Zentrale. Untergang eines Geheimdienstes und in dem Fall des Ministeriums für Staatssicherheit. Ja, was haben Sie heute zu erwarten bei uns hier im Radio 1 Medienmagazin? GEZ und der Datenschutz. Mein Avatar und ich und mein rechter Platz ist leer. Frequenzumbau in Berlin-Brandenburg und Tonspuren in Buchform allerdings. Und das alles wie immer.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Phoenix auf Radio 1. Ja, Phoenix ist nicht nur ein Fernsehkanal. Ab 2013 oder 2013 soll ja nicht mehr der Besitz von empfangsbereiten Rundfunkgeräten über eine Gebührenpflicht entscheiden. Wir haben ja darüber berichtet, sondern die neue Berechnungsformel lautet ja dann ein Haushalt, eine Gebühr oder eine Betriebsstätte und eine Gebühr. Doch was ist ein Haushalt? Was ist eine Betriebsstätte? Wer ist die zahlungspflichtige Person in einem Mehrpersonenhaushalt zum Beispiel? Ist die Erhebung solcher Daten durch die Gebühreneinzugszentrale, auch kurz GEZ genannt, zulässig? Entsteht bei der GEZ vielleicht so eine super Datenbank mit mehreren Millionen Personendaten? Diese datenschutzrechtlichen Fragen sollte nun ein ARD-ZDF-Gutachten klären, das in dieser Woche der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Gutachter ist Professor Hans-Peter Bull. Er war der erste Bundesbeauftragte für den Datenschutz 1978 bis 83 überhaupt, war dann Rechtsprofessor an der Uni Hamburg und er war sogar 7 Jahre Innenminister des Landes Schleswig-Holstein. Ihn fragte ich, was denn die wichtigste Erkenntnis, die wichtigste These seines Gutachtens sei.
Es besteht kein Anlass, sich zu sorgen, dass aus den Daten, die jetzt erhoben werden sollen, irgendeine Gefahr für Persönlichkeitsrechte der Rundfunkbeitragsschuldner entsteht.
Wie kommen Sie zu dieser Erkenntnis? Weil in der Presse und auch Landesdatenschutzbeauftragten ja Kritik geäußert haben an dem bisherigen Entwurf für eine neue Rundfunkgebührenerfassung.
Die Kritik der Datenschutzbeauftragten ist ziemlich abstrakt. Sie bezieht sich auf allgemeine Grundsätze, die man genauer untersuchen muss. Und wenn man das tut, kommt man dazu, dass konkret keine Gefahren für Individualrechte bestehen. Schon deshalb, weil der Datenbestand nur genutzt werden kann für Zwecke der Rundfunkfinanzierung und des Beitragseinzuges. Und jeglicher Missbrauch durch entsprechende Sicherungen verhindert wird.
Nun bestand auch die Überlegung, dass möglicherweise die Daten, die erfasst werden, zu umfangreich sind, um zu begutachten, ob derjenige künftig eine Rundfunkabgabe leisten sollte oder nicht. Warum sagen Sie, dass dieser Bestand keine Superdatenbank ist, wenn sogar Doktortitel erfasst werden?
Die Doktortitel dienen der Identifikation des Einzelnen und es ist wichtig und richtig, gerade um des Schutzes der Persönlichkeit willen, den Einzelnen als solchen, als konkretes Individuum zu kennen, zu erkennen und zu behandeln.
Nun gibt es ja überhaupt noch keine richtige Methode, die Haushalte herauszusortieren, die zukünftig eine Medienabgabe leisten sollen. Aber dennoch kommen Sie zu der Auffassung, dass es unbedenklich ist, was da an Daten erfasst wird. Vielleicht braucht man ja in Zukunft, um Haushalte zu identifizieren, noch mehr Daten. Schließt das Ihr Gutachten mit ein?
Der Entwurf des Staatsvertrages dient ja gerade dazu, die Datenverarbeitungsregeln zu strukturieren, zu kanalisieren. Der Vertrag soll gerade auch verhindern, dass zu viele Daten erhoben werden. Man beschränkt sich auf eine ganz eingegrenzte Zahl von Daten. Im Wesentlichen sind es Namen und Anschriften. Und der Doktortitel ist ein Namensbestandteil. Und frühere Namen dienen auch der Identifizierung. Also da ist gar kein Ansatz dafür, die Daten zu anderen Zwecken zu verwenden als dem, den man verfolgt.
Nun besteht ja die Kritik, dass möglicherweise Daten erfasst werden ohne Wissen desjenigen, über den Daten erfasst werden. Ist das für Sie kritisch?
Das ist kritisch, wenn es eine heimliche Beobachtung, etwa Observation von einzelnen Personen bedeuten würde. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, sondern es geht gerade darum, Personen herauszufinden, die den Rundfunkanstalten noch nicht bekannt sind. Man kann nicht bei jemandem nachfragen, den man nicht kennt, dessen Namen und Anschrift man nicht hat.
Würden Sie es für richtig halten, dass auch dritte Kräfte hinzugezogen werden, um solche Daten zu erheben, dass man Menschen engagiert, die darauf spezialisiert sind, Personen zu finden?
Also Sie spielen auf die Beauftragten der Rundfunkanstalten an, die in der Vergangenheit manchmal als Schnüffler bezeichnet worden sind. Die werden wesentlich weniger zu tun haben, wenn man sie überhaupt noch einsetzt. Das ist noch offen. Sie werden ja nicht mehr nach den Geräten fahnden, sondern nur noch nach den Wohnungen gucken. Also schauen, wie ist in einem großen Haus, einem Hochhaus etwa, wie sind die Wohnungen da besetzt, wer lebt da nach den Klingelschildern oder sonst wie. Das sind ganz normale Erkundigungen, die vor der Wohnungs- oder Haustür ihr Ende finden, die dort aufhören müssen. Niemand darf eindringen in die Wohnungen. Es ist eine bessere Methode, als nur abstrakt aus Akten irgendwie etwas zu entnehmen, wenn man, wie auch sonst im menschlichen Umgang miteinander, jemanden fragt.
Ja, nicht für jeden war diese Argumentation irgendwie überzeugend. Aus dem Ausland verfolgte zum Beispiel Tabea Rössner. Sie ist medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Debatte, die ich vor der Sendung nach ihren Kritikpunkten fragen konnte.
Beispielsweise, dass ein Wohnungsinhaber, also wenn wir eine Gebühr haben, die ja an die Wohnung gekoppelt sein soll, soll der Wohnungsinhaber einen weiteren Mitbewohner der Wohnung melden. Ich weiß nicht, wozu das notwendig ist. Also wenn ich einen Strom, wenn ich meinen Strom anmelde beispielsweise, muss ich nicht gleichzeitig sagen, wer alles mit in meiner Wohnung ist, sondern ich bin dann der Einzige als Wohnungsinhaber, derjenige oder diejenige, die den Strom ja bezahlt. Und da denke ich, muss nochmal drüber gegangen werden, weil das kann nicht im Sinne des Datenschutzes sein, dass jetzt der Wohnungsinhaber sozusagen offenlegt, wer alles in der Wohnung noch wohnt. Ist auch vorgesehen, dass die Rundfunkanstalten selber untereinander Daten beispielsweise austauschen. Die Notwendigkeit sehen wir auch nicht und widersprechen auch dem Datenschutz. Außerdem, es steht immer noch drin, dass Zugriff auf nicht öffentliche Daten genommen werden kann. Dieser Zugriff ist ein Problem, macht Adresshandel möglich und den sehen wir eben auch sehr kritisch. Man muss ihn als Person natürlich auch nochmal betrachten, weil er ja nicht nur Datenschützer war, sondern er war ja auch Innenminister. Insofern sind da auch zwei Herzen in seiner Brust. Ja? Und wenn wir im Moment über das Problem des Datenschutzes gerade in der digitalen Welt auch sprechen, müssen wir natürlich besonders sensibel mit Daten umgehen. Und wenn er dann schreibt, dieses Prinzip der Datensparsamkeit und Datenvermeidung ist nur einfach gesetzlich festgelegt und wirkt in einer Gesellschaft, die sich auf allen Gebieten des Zusammenlebens der Informationstechnik bedient, geradezu paradox. Vielfach liegt es gerade im Interesse der Betroffenen, dass entsprechende Angaben über sie gespeichert sind. Also finde ich von der Bewertung schwierig, weil wir ja gesehen haben in den vergangenen Wochen und Diskussionen, die darüber entstanden sind, dass es da eine sehr große Sorge gibt, was mit Daten, welche Daten erhoben werden, was mit diesen Daten passiert, wie die gespeichert werden. Und da ist der Entwurf natürlich ein Baustein in dieser ganzen gesellschaftlichen Debatte, aber er geht da so ein bisschen drüber hinweg, als ob das keine Bedeutung hat.
Auftraggeber des Gutachtens war ja, wie schon erwähnt, die ARD und gemeinsam mit dem Zweiten Deutschen Fernsehen zusammen. Eigentlich unlogisch, weil die öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht Herr des Verfahrens sind. Warum muss man sich also für einen Staatsvertragsentwurf auf diesem Wege eines Gutachtens rechtfertigen? Diese Frage stellte ich Hermann Eicher. Er ist SWR-Justiziar.
Wir müssen uns nicht rechtfertigen, aber wir wollen, dass die Reform der Rundfunkfinanzierung ein Erfolg wird. Und auf sonderbare Weise, sage ich mal, wird ja immer der gesetzgeberische Akt sozusagen denen zugerechnet, die davon am Ende auch profitieren, die Rundfunkanstalten. Und der Datenschutz ist ein sensibles Thema, deswegen waren wir der Meinung, hier sollten wir einen unabhängigen Experten zu Rate ziehen, auch zur eigenen Sicherheit, denn ARD und ZDF legen größten Wert darauf, dass das Rundfunkfinanzierungsmodell der Zukunft höchsten datenschutzrechtlichen Anforderungen genügt.
Wie sind Sie jetzt persönlich zufrieden als Justiziar des SWR? Mit dem Gutachten ist das ein probates Mittel, um alle Bedenken, auch kritische Bedenken der Landesdatenschutzbeauftragten sozusagen zu begegnen?
Also ich glaube, es ist ein sehr probates Mittel, zumal von einem Gutachter, Professor Bull, ich unterteile die Juristen immer in die zwei Kategorien, die sozusagen möglicherweise gute Juristen sind, es aber nicht vermitteln können. Und wenn Sie das Gutachten von Herrn Professor Bull lesen, dann macht er verständlich, warum es notwendig ist, wenn ein Betrag von insgesamt 7,6 Milliarden über 42 Millionen Teilnehmerkonten erbracht werden muss, dass dafür auch bestimmte Daten bei der GEZ vorhanden sein müssen. Also wir sind mit diesem Gutachten sehr zufrieden und glauben, dass sich dadurch die Diskussion versachlichen wird.
Sie können natürlich das Gutachten auch lesen. Folgen Sie einfach über twitter.com Medienmagazin dem jüngsten Link. Ja, dann wissen Sie mehr, auch zum Beispiel, was der Inhalt der Pressekonferenz war. Und wenn Sie dem Link gefolgt sind bei twitter.com Medienmagazin, dann sind wir schon mittendrin im Thema Mein Avatar und ich, die Interaktion von Realität und Virtualität in der Mediengesellschaft. Denn das ist meine Realität im Netz, beziehungsweise, ja, dann heißt es wohl Virtualität. Ich bin natürlich auch mit dem Medienmagazin auf Facebook, bei YouTube. Und da wird dann auch schon klar, das ist ja nur eine Dreispaltung der Persönlichkeit, wohin die Diskussion bei den 14. Mediengesprächen in Buko gegangen ist, nämlich sehr differenziert, von Gehirnforschung bis hin zum Selbstversuch. Dazu komme ich gleich. Ich habe erstmal den Tagungsleiter und überhaupt Projektleiter der Mediengespräche in Buko gefragt, wie er denn das Thema diesmal, Mein Avatar und ich, gefunden hat. Und er knüpft an einem Buch an, das hier auch im Medienmagazin vorgestellt wurde. Aber hören Sie ihn selbst.
Говорит Лондон.
Oh, das muss ich jetzt der Ehrlichkeit halber sagen, ist Gavarit London. Und das ist schon jetzt in dem Fall dummerweise ein anderes Thema. Das lege ich Ihnen ganz dick ans Herz, wenn Sie denn über die 6:30 Uhr-Marke dem Medienmagazin folgen würden, wäre ich ganz froh. Ich hoffe, dass ich jetzt bei dem Track, den ich jetzt eingestellt habe, Ihnen meinen Gesprächspartner vorstellen kann, Klaus-Dieter Felsmann. Er ist Filmpublizist und Medienberater. Moment, da muss ich dann doch noch mal kurz hier rumscratchen und hier ist er.
Mit dem Buch von dem Schirmacher ist ja so eine Diskussion angestoßen worden. Werden wir da überhaupt noch das alles nachvollziehen können und so weiter und so fort. Und wir versuchen ja hier in Buko immer wieder also mediale Entwicklungstendenzen aufzugreifen und auch ein bisschen darüber nachzudenken, wie das sich auswirken könnte auf Bildungsprozesse. Und das schien mir ein Thema zu sein, was eben im Bildungsbereich noch keine Rolle spielt, was aber wichtig ist. Und weil eben, wie gesagt, diese doppelten Identitäten und so, man redet über etwas und der Zuhörer, der versteht darunter was völlig anderes. Und dass wir uns loslösen müssen von bestimmten starren Mustern. Also wir müssen viel individueller auf die einzelnen Dinge eingehen. Wir müssen viel genauer fragen, womit beschäftigt sich der Einzelne, was hat er für einen Hintergrund und was hat das dann für Konsequenzen? Und dort können wir dann ansetzen.
Also Medienwirkungsforschung danach zu beurteilen, also nehmen wir mal an, da ist Gewalt im Film und jetzt verbieten wir mal jetzt diesen Film, das ist ein Holzhammer-Ansatz?
Ja, das finde ich, das führt überhaupt zu nichts, weil wir Wenn wir etwas verbieten, dann verdrängen wir das irgendwo in den Untergrund. Es wird dort trotzdem stattfinden, es wird latent die Leute beschäftigen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen es aufgreifen, wir müssen darüber diskutieren, wir müssen uns den Dingen stellen und auch den Fragen, die daraus entstehen.
Und eine Frage war zum Beispiel, Distanz zwischen Menschen und Maschine mal zu ergründen. Und da sagte ich Ihnen ja eben, dass es jemanden gab, der einen Selbstversuch gemacht hat. Und dieser jemand, der stellt sich auch gleich vor. Er hatte gestern dazu ein Impulsreferat gegeben. Und vielleicht können Sie ihm dann beim Holzmedium folgen, das er zum Schluss kurz vorstellt.
Ja, mein Name ist Ibrahim Efsan. Ich bin 35 Jahre Unternehmer und Gründer von FlipLife.
Aber Sie sind nicht nur eine Person, habe ich erfahren, sondern Sie sind eine multiple Persönlichkeit.
Ja, zumindest bin ich hier im Internet tatsächlich sehr häufig zu sehen und unter verschiedenen Profilen, unter verschiedenen Plattformen, weil ich glaube, dass man dort sein muss, wo die Menschen heute sind und die sind unter verschiedenen Plattformen zu erreichen und da bin ich dann auch.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Weil das haben Sie nicht nur gemacht, um bei den Leuten zu sein, sondern auch eine Art Selbstversuch für sich zu erleben.
Absolut, es ist ein Selbstversuch, aber gleichzeitig auch ein wenig halt den Gatekeeper-Medien, was im Moment halt bekannt ist, die klassischen Medien, sei es TV oder Radio, ein bisschen zu entfliehen und zu sagen, ich kann mich jetzt selbst vermarkten oder meine Ideen selbst vermarkten. Und das ist halt eine Möglichkeit, die gibt es heute schon. Und je früher man damit anfängt, desto mehr Vorteile hat man in der Zukunft.
Erzählen Sie mir, oder ist irgendwie jetzt ein GSM-Ton, ein Telefon? Ich glaube, Ihr Telefon geht. Kann das sein?
Ja.
Welche Beobachtung haben Sie nun an sich selbst feststellen können?
Also im Grunde genommen, ich verändere mich dadurch, dass ich halt viel länger an Maschinen bin. Das heißt also an irgendwelchen Geräten, sei es am Computer, am Handy oder am iPad heutzutage, weil ich muss andauernd verbunden sein mit der restlichen Welt. Das heißt also, meine Avatare oder meine Profile sind halt draußen, die bewegen sich, ohne dass ich was dazu tue. Weil da kommen Kommentare, da kommen irgendwelche Bewertungen und ich muss das halt irgendwie nachvollziehen, was da genau passiert mit meinem eigenen Ruf, mit meinem eigenen Namen. Und deswegen bin ich immer mehr gezwungen, tatsächlich online zu sein.
Empfinden Sie das als Defizit oder als Herausforderung, als zusätzliche Belastung?
Es ist eine zeitliche Belastung, weil ich halt einfach privat weniger Zeit habe, um andere Dinge zu kümmern, wie zum Beispiel mich mit Freunden zu treffen, die halt nicht Onliner sind, die nicht im Internet unterwegs sind. Ich treffe mich immer mehr mit Menschen, die halt tatsächlich online sind. Das ist etwas, was ich definitiv bemerke. Ansonsten habe ich nur Vorteile. Also ich merke sehr stark, je mehr ich von mir preisgebe, je mehr ich meine Gedanken preisgebe, desto mehr kommen Menschen, die ähnliche Gedanken haben wie ich. Und dementsprechend führe ich die besten Dialoge, die ich jemals in meinem Leben geführt habe.
Was machen Sie nun mit dieser Erkenntnis?
Die Erkenntnis kann nur eigentlich dazu führen, dass ich sage, ich muss das System so stark für mich nutzen, dass ich halt Vorteile davon habe. Sei es halt beruflich, aber auch privat. Private Natur natürlich, dass ich halt neue Menschen kennenlerne, die Freundin werden, aber auch beruflich, weil ich halt zum ersten Mal die Möglichkeit habe, selbst zu produzieren. Ich produziere die Nachrichten, die Medien selbst, die ich für richtig halte und die andere Leute dann wiederum toll finden und dann halt dementsprechend mir folgen. Und somit schaffe ich halt, unglaublich aber wahr, schaffe ich eine Fangemeinde um meine Person herum. Aber das ist jetzt nicht was Spezielles, was mich anbetrifft, sondern das kann jeder schaffen. Und das ist das Besondere in der heutigen Zeit.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, und das beobachte ich ja auch an mir selbst, das ist einerseits eine Emanzipation,
ja,
andererseits aber ein neuer Hamsterkäfig, in dem man sich begeben muss, damit man die Emanzipation wahrnimmt. Ist das nicht schizophren oder ein ziemlich starker Absolut. Widerspruch?
Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, ich nenne das immer wieder eine spontane digitale Evolution, wo halt plötzlich alle möglichen Hardware, alle möglichen Geräte und Systeme oder Services zur Verfügung gestellt werden. Viele Spielzeuge für den Menschen. Da das halt sehr neu ist, gerade mal 4-5 Jahre jung, muss der Mensch halt auch damit umgehen, weil es halt das Leben im Grundsatz umkrempelt. Das heißt also, wir befinden uns tatsächlich in der Lernphase. In der Lernphase kann es natürlich sein, dass viele süchtig werden oder gefangen sind, wie im Hamsterkäfig oder gar im goldenen Käfig, wenn man es halt gut macht. Und man vergisst manchmal das eigene Sein. Das heißt also, das, was halt zentral ist, dass ich mich als Mensch weiterbilde. Das heißt also, was ich da empfehle, ist eine Social-Media-Diät. Das heißt also, eine Internet-Diät, wo man ganz knallhart nachdenkt darüber, ja gut, wenn ich zu viel Schokolade esse, werde ich dick. Wenn ich zu viel Information in mich hineinsauge, werde ich vielleicht auch nervös, gestresst. Und dementsprechend empfehle ich sehr stark, dass man zum Beispiel sonntags seine Geräte komplett ausstellt und einfach sagt, das Leben gehört mir persönlich mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Und das ist ein sehr wichtiger, zentraler Bestandteil, dass ich da verstehe, wie das System für mich selbst gut tut.
Und wer das nochmal nachlesen will, der hat die Gelegenheit dazu im klassischen Holzmedium. Nennen Sie den Titel?
Der Fixierungscode. Genau, das ist ein Buch, wo ich alle meine Ideen halt aufgeschrieben habe. Und da gibt es auch tatsächlich sehr viele Tipps, wie ich das Problem löse.
Der Fixierungscode von Ibrahim Efsan. Er empfiehlt Social Media Diät und Big G empfiehlt Retro.
Steht der Affe, war kaputt und macht mich schlapp. Die Musik, meine Fotos, alle Daten, die ich hab, waren weg. Und der Schreck war so groß, dass ich dachte, grandios.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, in der Virtualität werden Sie dann im Podcast sozusagen noch ein Interview mit einem Gehirnforscher hören, der so den Zusammenhang aufmacht zwischen ganz bestimmter klassischer Musik und Lernfenstern. Und gleich hören Sie, was das mit dem Ausschnitt auf sich hatte, eben Russisch mit der BBC. Das war ein O-Ton der BBC. Radio 1 mit dem Medienmagazin natürlich auf der Berliner Frequenz 95,8 MHz zum Beispiel, die früher zu Radio DDR 1 in der Hauptstadt gehörte. Das ist heute nicht unser Thema, aber nach der Vergabe der bisherigen Frequenzen zum Beispiel von Radio Paradiso an Oldiestar steht hier in Berlin die nächste Entscheidung über die künftige Nutzung von UKW-Frequenzen an. Diesmal geht es zunächst um die 101,9 MHz, auf der seit 1996 Jazzradio sendet. Aber warum diese Frequenz jetzt eigentlich ausgeschrieben wurde, obwohl die Lizenz von Jazzradio noch bis 2016 läuft, will ich mit Kai Ludwig besprechen, der immer gern hier gesehener Studiogast ist, wenn es um Frequenzen und auch um Radio-Fernempfang geht. Kai, warum jetzt Jazzradio neu ausgeschrieben?
Ja, der Grund ist, Jazzradio oder beziehungsweise die Betreiberfirma, die bisherige von Jazzradio, ist insolvent. Das ist zwar nichts Neues, das hat es 2003 auch schon mal gegeben. Es gibt auch schon einen neuen Investor, der das Programm weiterführen will. Deswegen ist Jazzradio ja auch nach wie vor auf Sendung. Aber hier in Berlin und Brandenburg ist eine Sendelizenz ganz einfach nicht übertragbar. Das heißt, jetzt zwangsläufig dadurch die Konsequenz Neuausschreibung.
Dazu gab es noch eine interessante Pressemitteilung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, in der es heißt, die BBC hat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg mitgeteilt, dass sie erwägt, sich an dem Auswahlverfahren um die Vergabe der UKW-Hörfunkfrequenz 101,9 mit dem Ziel eines Frequenztausches zu beteiligen. Also die von der BBC genutzte UKW-Hörfunkfrequenz 90,2 MHz gehört ja zu den reichweitenstärksten im Raum Berlin-Brandenburg. Zitat Ende. Aber warum will die BBC das tun? Ist das nicht ein Rückzugssignal?
Das kann man natürlich so sehen, aber der Rückzug, der hat ja eigentlich schon längst begonnen, schon im alten Jahrtausend. Wenn wir uns mal erinnern wollen, am 26. März 1999 war das hier mal im Mitschnitt von der Mittelwelle, weil die 90,2 reicht dann nun doch nicht ganz bis in den äußersten Süden von Brandenburg.
Wir sind in über 60 Jahren ja doch ein Stück der deutschen Geschichte geworden, ein interessantes Stück Rundfunkgeschichte wohl auch und sicher ein ganz besonderes Kapitel in der nicht immer einfachen und doch so eng verflochtenen Geschichte der deutsch-britischen Beziehungen. Und darauf sind wir hier alle auch ein bisschen stolz. Natürlich bleibt uns und Ihnen die BBC erhalten, das haben Sie gemerkt. Wenn Sie des Englischen mächtig sind, dann reichen wir Sie gleich jetzt in nahtlosem Übergang an den englischen World Service mit all seinen Reichtümern weiter. Das deutsche Programm, die Kollegen, die hier nun weinend hinter der Scheibe stehen und ein ganzer Trupp von Sympathisanten, wir treten jetzt ab und wir tun es mit Wehmut, weil es uns etwas bedeutet hat und uns auch viel Spaß gemacht hat und Ihnen, liebe Hörer, hoffentlich auch. Und damit aus London, goodbye.
Schon das entscheidende Stichwort gehört, wenn sie des Englischen mächtig sind. Zur Begründung für die Einstellung der deutschen Sendungen hieß es damals ja von der BBC, man sende für die, das muss ich jetzt ablesen, Opinion Formers and Decision Makers, also auf Deutsch für Multiplikatoren und Entscheider. Da wurde, wie man es so nennt, Lieschen Müller dann doch schon in einer Weise beiseite geschoben und abgehakt, die ich ein bisschen befremdlich fand.
Wie sah das eigentlich woanders aus? Hat die BBC nur ihre deutschen Sendungen eingestellt oder verschwand da noch mehr?
Da verschwand noch viel mehr. Das war eigentlich erst der Auftakt. Das ging dann weiter mit allen Kurzwellenfrequenzen des englischen World Service Programms für Nordamerika und Europa. Und fast auf einen Schlag von Ende 2005 bis Anfang 2006, innerhalb weniger Wochen, stellte die BBC dann auch ihre ganzen anderen Fremdsprachensendungen für Europa ein. Ein bisschen was ist natürlich noch übrig geblieben, aber das sind dann eben vor allem Sendungen für Zielgebiete außerhalb von Europa.
Говорит Лондон. В эфире русская служба BBC.
Esta es la BBC de Londres.
Nippon no minasan, ohayou gozaimasu.
Inilah BBC London dengan siaran dalam bahasa Melayu.
Inilah BBC London. Saudara pengantar acara
London,
Anda
Sri Nuwan. BBC qui magana
akami. Ici Londres. Émissions en français la BBC à destination de l'Afrique.
Ja, und die Einstellung der Sendungen in Tschechisch und Bulgarisch hatte dann auch Konsequenzen, denn diese Sendungen waren ausdrücklich Teil der Lizenzen für die einschlägigen dortigen UKW-Frequenzen. In der Tschechischen Republik, da konnte sich die BBC dann noch in eine Kooperation mit Český rozhlas retten, also mit dem dortigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber in Sofia, da wurde die dortige UKW-Frequenz der BBC tatsächlich abgeschaltet und neu vergeben.
Aber diese Frage stellt sich ja in Berlin nicht.
Nicht bei der BBC, aber es könnte an anderer Stelle mal interessant werden, nämlich bei der 106,0 MHz, wo ja Radio France International sendet. Das hatte ja 1996 sein deutsches Programm extra ausgebaut, um diese Frequenz zu bekommen. Und nun hat er aber auch RFI seine Sendungen in Deutsch im letzten Dezember eingestellt, womit eigentlich auch die Grundlage zur Nutzung dieser Frequenz entfallen ist. Dort läuft ja jetzt nur noch das französische Weltprogramm, das keinen besonderen Bezug zu Berlin mehr hat. Aber auf der anderen Seite, die Frequenz ist 2012 sowieso zur Neuausschreibung und da fällig und da sehe ich für RFI dann eigentlich keine Chance mehr. Ja, und damit sind wir jetzt auch wieder bei der BBC, denn es gab ja seit 2000 in Leipzig, Chemnitz und Dresden ein Gemeinschaftsprogramm der BBC und von RFI. Diese UKW-Sendungen in Sachsen sind nun auch schon wieder Geschichte, nämlich seit 2 Jahren, denn am 31. Oktober 2008 wurden die eingestellt, weil die BBC schlichtweg nicht mehr an Sachsen interessiert war.
Die Frequenzen wurden dort zurückgegeben und neu ausgeschrieben?
Also die wurden zurückgegeben, aber übrigens nicht neu ausgeschrieben, sondern mit Parallelausstrahlung belegt. In Leipzig ist das mit RSA und in Dresden mit Radio Dresden. Manchmal durch dieses Schlagwort Frequenzvernichtung, also das ist ein geradezu Lehrbuchbeispiel dafür.
Aber jetzt nochmal zu diesem Frequenzentausch. Nach dieser Vorgeschichte fragt man sich doch, warum die BBC von einer wirklich technisch weniger gut ausgestatteten Frequenz profitieren will und die 90,2, also die hat glaube ich 16 Kilowatt Sendeleistung, die 101,9 nur ein halbes Kilowatt. Warum will die da hin?
Na, das hat ja zunächst mal den Grund, dass die Lizenz für die 90,2 ja am 7. November ausläuft. Und jetzt könnte es durchaus heißen, wenn es überhaupt nochmal eine Frequenz für die BBC hier in Berlin gibt, dann höchstens noch eine kleine Stadt. Frequenz. Du hattest ja Hans Hege, den Direktor der MABB, schon im Mai nach diesem Thema gefragt.
Wir haben ja im Fall BBC und auch des französischen Programms dann Lizenzen nicht mehr für so lange verlängert, wie das früher, wie das eigentlich möglich gewesen wäre, weil man sich natürlich auch da die Frage stellen muss, sag mal, hat ein Auslandsrundfunk heute noch die gleiche Bedeutung, wie er sie früher hatte? Da gab es übrigens im damaligen Medienrat durchaus auch Diskussionen. Ist die Verbundenheit Berlins zu seinen ehemaligen Schutzmächten, das ist ja die gesetzliche Begründung, unter der ja auch die verschiedenen früheren alliierten Frequenzen in andere Formen überführt worden sind, spielt es heute noch eine gleiche Rolle. Und ist in Zeitalten des Internet, in denen ja Radio ganz anders gehört werden kann, ist es dann noch richtig, eine UKW-Frequenz dafür zur Verfügung zu stellen.
Noch ein kleines Detail dazu vielleicht. Die 101,9 ist in der Nutzung natürlich billiger, wenn die Listenpreise der Media Broadcast zutreffen. Das muss nicht unbedingt der Fall sein, aber wenn sie zutreffen, wären das hier 4.400 Euro im Monat. Bei der 90,2 sind es dagegen 13.900 Euro.
Das würde zu dem Motto passen, less is more, also was wir neulich vorgestellt haben zur IFA. Weniger ist mehr, weil auch die BBC vor großen Budgetkürzungen steht. Ebenfalls die BBC World mit ihrem Service.
Ja, also die neue britische Regierung von David Cameron hat sich ja das Sparen auf die Fahnen geschrieben. Die dramatischste Zahl zu Budgetkürzungen, die ich bis jetzt gesehen habe, waren 40%. Da muss man aber dazu sagen, die Frage ist, wie seriös sind diese Meldungen, die da alle umherschwirren? Manches scheint mir da auch gezielte Stimmungsmache zu sein. Zum Beispiel auch solche Meldungen wie, die BBC würde ihr burmesisches Programm einstellen wollen. Denn bei einer früheren Gelegenheit hatte Peter Herwigs, der Direktor des World Service, diese Sendung ja gerade mal als Beispiel für Dinge genannt, an denen man festhalten will.
Gibt es schon konkrete Überlegungen, wo gespart werden soll bei der BBC?
Ja, ganz eindeutig beim Radio. Und zwar auch deshalb, weil in den letzten beiden Jahren die Hörerzahlen des World Service um 9% zurückgegangen sind. In Asien nimmt das mittlerweile dramatische Formen an. Zum Beispiel in Indien und Bangladesch zusammengenommen sollen in den letzten 2 Jahren allein 43% der Hörer der BBC verloren gegangen sein. In diesem Interview für die Financial Times sagte Peter Herwigs dazu wörtlich, es hat keinen Sinn, aus Idealismus und um der Sache selbst willen weiterzumachen, wenn keiner mehr zuhört. Und die Überlegung ging dann dahin, das Radio dort beizubehalten, wo es keine Alternativen gibt, wie eben konkret zum Beispiel für Burma oder für Somalia, sonst aber vor allem auf das Fernsehen und das Internet zu setzen.
Da stellt sich ja die Vermutung, weil die BBC immer irgendwie doch eine Vorreiter ist, ob sie in diesem Fall auch so eine Art Trendsetter ist.
Das vermuten einige. Es könnte durchaus sein, dass wir hier gerade den Anfang vom Ende des klassischen Auslandsradios insgesamt sehen. Die Tendenz ist ja auch anderswo zu erkennen. Radio Budapest gibt es seit Juli überhaupt nicht mehr. Radio Schweden wird Ende Oktober auch abgeschaltet. Wenn sich nun auch noch die BBC zurückzieht, dann dürfte die Lawine wohl kaum noch aufzuhalten sein.
Fragezeichen also bei der BBC World, beim BBC World Radio. Wie sieht es jetzt aber mit Jazzradio aus? Ist die Erneuerung von dessen Senderlizenz, also jetzt mit neuem Betreiber, reine Formsache? Oder könnte das spannend werden, wenn man bedenkt, dass auch Radio Paradiso keine neue Lizenz mehr erhielt?
Das wird, denke ich mal, in jedem Falle spannend. Die Lizenz oder die Liste der Antragsteller für so eine Sendelizenz ist ja lang. Das sind 4 Seiten. Es gibt ja allein schon 3 weitere Bewerbungen für ein Jazzformat. Weiß man gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Aber besonders interessant ist vielleicht der Fall von Lounge FM aus Österreich, denn da heißt es in der Pressemitteilung, jetzt lese ich das nochmal vor, das Programm soll im Fall einer UKW-Lizenzierung digital deutschlandweit auch über DAB Plus ausgestrahlt werden. Ja, das ist, wie sich inzwischen geklärt hat, auch tatsächlich so gemeint, wie man es lesen könnte. Lounge FM macht seine Beteiligung an diesem bundesweiten DAB-Projekt von einer Zuteilung einer UKW-Frequenz hier in Berlin abhängig.
Aber da gab es ja jetzt wieder so Rückschläge zu vermelden, dass die Verhandlungen mit DAB Plus wohl unterbrochen sein.
Ja, das ist nach wie vor der Fall. Es gibt auch keine neuen Sachstände. Jetzt hat ja nun die KEF, also die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, ein regelrechtes Ultimatum gesetzt. Bis zum letzten Dienstag wären ihr solche Verhandlungsergebnisse vorzulegen gewesen. Das ist nicht geschehen. Nun soll in der nächsten Woche eine Entscheidung fallen, wie weiter vorgegangen werden soll, ob nun die Mittel fürs Deutschlandradio für DAB Plus gesperrt werden oder ob man das Thema eben weiterköcheln lässt.
Ja, also mein rechter Platz ist leer. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie wissen, wer nun auf die 101,9 wechseln wird. Wir halten Sie aber auf dem Laufenden. Vielen Dank, Kai Ludwig.
Bitteschön.
Ja, und auch folgende Töne waren mal Radio.
Als wir im September 1926 den Funkturm auf dem Messegelände hinter Bahnhof Witzleben einweihten, da haben wir noch zagend hinübergesehen zum leeren Baugelände, zu der Sandfläche an der Masurenallee. Da soll einmal unser neues Funkhaus stehen.
Der Bau ist gekennzeichnet durch die mächtige Straßenfront, den großen Lichthof und die 3 Sendesäle. Eins ergibt sich hier zwanglos aus dem anderen. Nichts von Prunk oder Glanz. Alles, wie es der Zeit entspricht. Einfach und der Vermeidung unnötigen Aufwands.
Ich halte den Rundfunk für das Allermodernste und für das Allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt.
Dr. Goebbels spricht im Lichthof des Haus des Rundfunks zu den Intendanten und Direktoren aller deutschen Rundfunkanstalten.
Die wirkliche Durchtränkung des Volkes mit den geistigen Inhalten unserer Zeit und die Herstellung einer wirklichen Teilnahme der breiten Masse an dem, was sich heute in Deutschland historisch vollzieht, das alles zu bewerkstelligen, das ist eine der Hauptaufgaben der rundfunkpolitischen Betätigung, der wir in Zukunft gemeinsam zu dienen haben.
Ja, das war unschwer zu erkennen. Die Zeit des Haus des Rundfunks, kurz nach der Grundsteinlegung 1929, dann 31 fertiggestellt, von den Nazis übernommen. Aber nicht nur die Nazis waren in diesem Haus des Rundfunks. Der Berliner Rundfunk zog danach ein. Am 13. Mai 1945 gab es ja die erste Sendung. Und dann wechselte der Besitzer an den SFB. Und heute, Sie ahnen es, ist der RBB dort zu Hause. Also eine wechselvolle Geschichte. Und man staunt, dass dieses Haus bisher noch kein eigenes Buch bekommen hat. Also ein Buch, wo die gesamte Geschichte mal von A bis Z aufgeschrieben wurde. Aber dieses gibt es jetzt. Es heißt Tonspuren, das Haus des Rundfunks in Berlin, erschien gerade in diesen Tagen im Christoph-Links-Verlag. Und Autor ist ein Urgestein des Radios. Er war lange Zeit der Abteilungsleiter für Feature, Wolfgang Bauernfeind. Und ihn fragte ich, ob das nicht tatsächlich wirklich eine Überraschung war, dass letzten Endes bisher noch nichts Richtiges im Zusammenhang zusammengetragen wurde vom Haus des Rundfunks in der Masurenallee.
Ich habe ja ganz viele einzelne Sendungen gefunden zu bestimmten Geschichtsepochen hier.
also viele Rundfunksendungen. Und ich habe den einen oder anderen Artikel, die eine oder andere Broschüre gefunden, sogar ein Buch von Fritz L. Büttner, der sich mit der Geschichte des Hauses beschäftigt hat, bis 1959. Aber dann war Schluss. Und es ging jetzt im Grunde darum, den großen Bogen zu bauen. 75 Jahre Haus des Rundfunks, das wurde gefeiert 2006. Und dann gab es auch hier eine Ausstellung. Und das war für mich dann so eine Art Initialzündung, zu sagen, Mensch, so viele Dokumente, so viele spannende Geschichten, da muss jetzt mal einer dran setzen, muss die Archive sichten, muss Aufnahmen noch machen mit Zeitzeugen, die Gott sei Dank noch leben, und muss versuchen, daraus eine ganze Geschichte zu schreiben. Also erst im Rundfunk, also als Radiosendung, und nachher als Buch.
Worüber ich bis heute eigentlich noch nicht so richtig nachgedacht hatte, aber durch Ihr Buch wurde mir das richtig plastisch vor Augen. Es gibt, glaube ich, kein Gebäude in Berlin, was die wechselvolle Geschichte Berlins so dramatisch widerspiegelt wie das Haus des Rundfunks. Also das muss auch für Sie ein Schatz gewesen sein, darüber zu recherchieren.
Es ist natürlich so, das ist ja hier Heimat eines Mediums, und das Medium hat ja immer gespiegelt die politischen und kulturellen Ereignisse. Und die jeweiligen Machthaber der jeweiligen Systeme haben natürlich immer ein großes Interesse darauf gelegt, sowas wie einen Rundfunk in Besitz zu nehmen. Und die Nazis haben es ja eigentlich allen Diktaturen vorgemacht. In Afrika habe ich das in Klammern gesagt, auch erlebt bei Seminaren, wie wichtig der Rundfunk ist für die jeweiligen Diktaturen. So. Und dann entsteht zwangsläufig so etwas wie Dramatik und Ereignisse von geschichtlicher Bedeutung.
Was Sie dankenswerterweise gemacht haben, dieses Gebäude nicht losgelöst von der Radioentwicklung in der Nachkriegszeit zu betrachten, sondern auch das Pendant, das Funkhaus Grünau und auch die Naleperstraße mit einzubeziehen und auch durch verschiedene Protagonisten auch im Buch zu verewigen. Also Peter Bosse zum Beispiel, der hier angefangen hat als Dreijähriger, nachdem das Haus 1931 eingeweiht wurde, den die wechselvolle Geschichte bis zum Berliner Rundfunk trug und dann später ja zum Privatfunk mit 50 plus. Also Sie haben dieses Haus nicht nur verstanden als Architektur, in der Radio entsteht.
Nein, das wäre auch nicht tauglich gewesen. Hätte ich ein Buch über Architektur schreiben können, okay. Aber mir ging es ja darum, eine Geschichte zu schreiben über dieses Haus im Wechselspiel der geschichtlichen Einflüsse und Bewegungen. Und im Grunde wollte ich unter der Hand natürlich auch ein Buch schreiben über das Medium Hörfunk. Als Wundermedium in den 20er Jahren bis heute hin zum alltäglichen Gebrauchsgegenstand.
Für Sie als alter Radiohase, wenn man das so sagen darf, haben Sie ja bestimmt auch neue Entdeckungen gemacht für sich persönlich, wo Sie gesagt haben, das habe ich so nicht gewusst oder zumindest nicht in dieser Deutlichkeit je vor Augen oder vor Ohren gehabt. Können Sie vielleicht eine Episode beim Schreiben des Buches erzählen, wo Sie gesagt haben, das ist ja ungeheuerlich, das muss ins Buch unbedingt?
Naja, es gibt natürlich Kurioses auch, merkwürdige Geschichten. Und darüber wurde ja auch schon gesprochen. Wenn plötzlich Tonblenden vom großen Sensor von der Decke fallen. Unverhofft, kam nie. Also, das passiert. Dann natürlich der 20. Juli 1944. Auch das war für mich eine neue Erfahrung. Also, wie dilettantisch im Grunde genommen dieser Aufstand jedenfalls hier im Haus sich dargestellt hat. Ja, da wusste rechts nicht, was links macht. Und deswegen ist es ja auch kein Zufall, dass dieses Unternehmen, was uns viel erspart hätte, wenn es gelungen wäre, gescheitert ist.
Wolfgang Bauernfeind im Buch Tonspuren, das Haus des Rundfunks in Berlin, dann mehr oder im Podcast. Da können Sie die Episode hören. Ansonsten verbleibt mir nur...
Ja, mein Name ist...
Vergessen Sie nicht, die Antennen zu ehren. Tschüss. Und damit verlassen wir den offiziellen Teil der Sendung und gleiten hinüber in den Podcast-Bonus-Track, natürlich mit dem versprochenen Ausschnitt aus der Buchpräsentation Tonspuren zum 20. Juli 1944, Wolfgang Bauernfeind.
Naja, das war im Grunde eine am Anfang gut geplante Aktion, wie der ganze 20. Juli. Man hat behauptet, es wird gegen Hitler geputscht, haben die Putschisten gesagt. Und deswegen müssen wir jetzt Hitler und Leute schützen und haben dann die SS entwaffnet. Das war also ein ganz raffinierter Trick. Und so haben sie einen braven Major Jakobs mit seiner Kompanie in Marsch gesetzt. Der soll mal hierher gehen und soll das Rundfunkhaus besetzen. Und das hat er auch gemacht. Befehl ist Befehl. Der wusste ja gar nicht, was gespielt wird, ja. Und dann erst durch Telefonate mit Goebbels gab es natürlich Standleitungen, Goebbels, Haus des Rundfunks, wurde er aufgeklärt, Hitler sei gar nicht umgekommen, er lebt noch, und dieses Argument, es sei ein Putsch, sei gar kein, von den 20. Juli-Leuten, sie seien die eigentlichen Putschisten, das kam dabei raus. Also Major Jacobs rückte wieder ab. Und der Mann, der vom Widerstand mit der Straßenbahn vom Bendlerblock hierher kommen sollte, um dem Jacobs zu sagen, jetzt lass mich mal, wir gehen jetzt hier an die Mikrofone und verkünden den Sieg des 20. Juli. Dieser Mann kam natürlich mit der Straßenbahn nie hier an. Also das ist auch ein Hinweis darauf, dass es drunter und drüber ging nach dem Attentat von Stauffenberg auf Hitler und dass die Dinge nicht richtig und gut organisiert waren. Das ist ein kleines Kapitel in dieser Geschichte.
Springen wir ans Kriegsende. Das Haus des Rundfunks wurde von der Roten Armee besetzt und Sie setzten Hans Mahl ein als ersten Chef des Berliner Rundfunks. Am 13. Mai 1945 ging dieser auf Sendung, also 5 Tage nach der Kapitulation der Wehrmacht. Wir hören dann auch gleich Karl Eduard von Schnitzler, den späteren Chefkommentator des deutschen Fernsehfunks/DDR-Fernsehens, der dann auch die Abriegelung des Hauses Rundfunks durch britische Alliierte mit Stacheldraht erlebte.
Hier spricht Berlin. Hier spricht Berlin. Genossen, der große vaterländische Krieg endete mit unserem vollen Sieg. Die Periode des Krieges in Europa ist zu Ende.
Am Morgen des Dienstags dann, Dienstag am Vormittag kam dann der englische Stadtkommandant und verhandelte mit mir. Der sagte ganz kalt lächelnd, es kann jeder raus, es kommt keiner rein und es kommt nichts mehr rein. Ich sagte also aushungern. Doch wenn Sie so wollen, ja. Daraufhin habe ich diese Situation meiner Mannschaft dargelegt. Ich habe die alle zusammengerufen in die große Eingangshalle. Im Westen rätselte man darum herum. Es war natürlich interessant zu erfahren, wie viele denn da nur eingeschlossen waren. Die Schätzung im Westen ging damals zwischen 300 und 200. Wir waren 64.
Die Freiheitsglocke läutet den ersten Programmtag des Senders Freies Berlin ein. Hier ist der Sender Freies Berlin mit seinem ersten Programm. Wir senden über Mittelwelle mit 566 Kilohertz, über Ultrakurzwelle mit 90,0 Megahertz und über den Drahtfunk im Langwellenbereich mit 291 Kilohertz. Es ist 4.57 Uhr, Dienstag, der 1. Juni 1954.
Bei der Funkausstellung kam also der SFB als Vorreiter der Telefonie und hat fleißig Sendungen gemacht hier. Und dann gab es am Ende der Funkausstellung eine große Pressekonferenz mit allen Intendanten der ARD. Und diese Pressekonferenz war eine Katastrophe, was die Stereophonie anfing. Die alle große Zurückhaltung machen wir vorläufig noch nicht. Und die Leute wollen das vielleicht gar nicht und wie auch immer. SFB kann noch ein bisschen diskutieren.
Das dritte Programm will niemanden unterhalten, aber es wird bemüht sein, seinem Publikum Gelegenheit zu geben, sich selbst zu unterhalten. Und alles das will es und wird es tun, ohne Kompromisse zu machen.
Nein, Sie stören es. Herr Basich, ganz kurz, es ist gar nicht so lange.
Wollen Sie sich hinsetzen?
Ja, es geht ganz schnell. Erstens, ja. Wäre es möglich, dass Sie im großen Sendesaal mit uns jetzt eine Diskussion führen?
Ich würde vorschlagen, dass wir dieses Gespräch mit der Delegation hier führen.
Mit dem 9. November 1989 beginnt ein gesamtdeutsches Spiel in mehreren Akten, das natürlich auch den Rundfunk betrifft. In diesem Spiel gibt es Haupt- und Seitenwege, auch Sackgassen. Es gibt Hauptrollen zu vergeben und zahlreiche Nebenrollen. Dabei werden auch Kulissenschieber, Souffleure und Statisten sein. Am Ende werden bei diesem Spiel die Wiedervereinigung und die Neuordnung der Rundfunklandschaft im Osten stehen. Und es wird nicht nur von Gewinnern, sondern auch von Verlierern die Rede sein. Sie werden sich auch alle im Haus des Rundfunks treffen, das eine der wichtigsten Bühnen bei dieser Aufführung ist.
Die Nachrichten.
Es ist 0 Uhr. Hier ist der RBB, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, der neue Fusionssender aus SFB und ORB. Sie hören Nachrichten.
Wenn ich darüber nachdenke, dass in diesem Haus Menschen in den Tod getrieben wurden, weil sie nicht hierher passten, weil sie Juden waren, weil sie Kommunisten waren. Wenn ich daran denke, dass hier Josef Goebbels einen Schreibtisch hatte und Eduard von Schnitzler, dann sage ich, mehr Geschichte unseres Faches an einem Platz ist nicht denkbar. Und die wollen, dürfen und müssen wir bewahren.
Die RBB-Intendantin Dagmar Reim in einer kleinen Collage, die Wolfgang Bauernfeind zusammengestellt hatte, um die fast 80-jährige Geschichte des Haus des Rundfunks mal akustisch Revue passieren zu lassen. Wir springen nochmal zurück in die Anfangszeit und da gab es schon einen kleinen dreijährigen Peter Bosse. Peter Bosse, bekannt geworden in der DDR-Ära, besonders durch die Sendung 7 bis 10 Sonntagmorgen in Spreeathen auf dem Berliner Rundfunk, aber auch als Gründer des Senders 50 Plus, das dann später Spreeradio hieß. Aber zurück zum dreijährigen Peter Bosse.
Sie dürfen nicht vergessen, ich bin 1931 geboren, am 15. Januar, also 8 Tage bevor dieses Haus eröffnet wurde. Und bin dann 1934 das erste Mal hier in das Haus gekommen durch die Tatsache, meine Mutter war befreundet mit Paula Klüpfer. Und Paula Knüpfer machte nun die ersten Kinderstunden und suchte Sprecherkinder, wie sie das nannte, mit denen man diese 2 Stunden von 10 bis um 12 jeden Sonntag unterhaltsam füllen kann, sodass also auch die zu Hause zuhörende Kinderschar, dass die wirklich am Rundfunkgerät gefesselt ist. So, ich hatte eine Schwester zu dieser Zeit, die 1 Jahr älter war als ich, die aber sehr zurückhaltend war, während ich mit der Gusche immer vorne weg, sodass Paula sagte, du Hilde, bring mir dein Lümmel mit. Und damit begann das Schicksal. Ich kam hier in dieses Rundfunkhaus und wie das heute auch so schön durch das Buch noch einmal lebendig geworden ist, fast alle Menschen haben, wenn sie dieses Haus betraten und auch heute noch betreten, einen tiefen Atemzug gemacht und sagen, wow, das gibt es ja gar nicht. Das, man weiß nicht einmal, wo man die Architektonik, wo man die lassen soll. Ist das nun schon Bauhaus oder nicht oder so? Und wer von Pölzig nur weiß, der fragt sich sofort, wer ist der Urheber? Und das habe ich nun als kleiner Junge auch empfunden, aber dem Kind gemäßen. Wow. Ich habe die Augen sicherlich aufgesperrt und das also hier betrachtet und wollte als allererstes auf dem Linoleum hier rutschen, schlittern. Das war die erste Rüge, die ich dann auch von meiner Mutter sofort bekam. Benimm dich hier. Dann sah ich den Paternoster.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch für ein Kind Karussell kein, fahren den ganzen Tag.
Kein Halten mehr. Ich musste in den Paternoster hinein. Und so gesehen habe ich mit den Eindrücken, die mir das Haus gaben, 1, 2 fix ein neues Zuhause gehabt. Bin in den Sendesaal geführt worden, hatte auch wieder nur zu staunen. Meine Mutter war weg, die Paula Knüpfer war die, die für mich die Bezugsperson war, weil sie ja bei uns zu Hause oft genug schon zum Kaffee war. Also ich kannte sie ja von ihren Besuchen, sodass ich hemmungslos einherplapperte. Sie stellte mich vor, wir haben neue Sprecherkinder, hier ist der kleine Peter. Nicht, naja, und du siehst ja sehr schick aus, hast ja einen schicken Anzug an. Ach, ist nichts Besonderes, hat Mutti aus Papas Alten gemacht. Und so bin ich also sofort locker vom Hocker ins Gespräch gekommen. Dann haben wir gesungen, weil die Geburtstagskinder immer jeden Sonntag geehrt wurden. Das hübsche Lied, ich freue mich, dass du geboren bist und hast Geburtstag heute. Dieses Lied ist übrigens jede Sendung gelaufen, jeden Sonntag, über Jahre. Dieses Lied kannte man in ganz Deutschland, denn den Berliner Rundfunk konnte man ja in ganz Deutschland hören. Und was der Gag ist, dieses Lied hat die Paula Knüpfer geschrieben. keine Ahnung über Thema Tantiem etc. pp. Das ist erst in den 80er Jahren vom Meisel Verlag aufgestöbert worden und dann archiviert und auch mit GEMA etc. pp. Versehen. Also die Frau wäre steinreich geworden, weil das Lied auch heute noch melodiös bekannt ist und so. Naja, gut, wir haben dann, da musste ich mein Singen vorführen. Ob ich denn nun eigentlich auch selber singen kann, was für Lieder und so. Da habe ich gesungen, Hänsel und Gretel verliebten sich im Wald und was weiß der Teufel. Ergebnis, die Hörer wollten nicht wahrhaben, dass ich 3 Jahre bin. Schrieben an die Knüpfer, der Lümmel ist niemals 3 Jahre alt. Naja, und da hat sie dann den ein Bildreporter der damaligen Zeit von der Zeitschrift Hört und Sieht. Es gab ja noch gar kein Fernsehen, aber die Zeitung hieß schon Hört und Sieht. Und da wurde eine Bildserie von mir gemacht und jetzt ging das wieder, das Theater, los. Jetzt sagten die Hörer, naja, wenn der so klein ist, dann ist das ein Lilliputaner und so. Ja? Also ich wurde einfach gar nicht akzeptiert. Ich stand ja auch immer auf dem Stuhl. Ich musste auf einem Stuhl stehen, weil das Stativ von der M1, also von dem Mikrofon, dieses Flaschenmikrofon, nicht dieses Irrsinnige, das ging gar nicht in den Halter hinein. Es hatte auf 1 Meter Endpunkt. Also musste ich auf den Stuhl, damit ich da überhaupt rankomme. Nicht? Naja, und so verbrachte ich also Sonntag für Sonntag hier bei der Paula Knüpfer und durch die Häufigkeit dieser Sendungen bin ich dann natürlich sehr aufgefallen. Dann kamen die Leute vom Film und damit fing dann meine Filmkarriere an. Aber dem Rundfunk bin ich immer treu geblieben.
Peter Bosser. Und damit zurück zu den 14. Bukower Mediengesprächen. Und ich hatte es ja in der Live-Sendung angedeutet, es war auch ein Hirnforscher geladen. Denn die Bukower Mediengespräche verstehen sich nicht als reines Medienforum, sondern eher als interdisziplinärer Arbeitskreis. Ein Vortrag hatte mich, wie gesagt, besonders interessiert. Es ging um die Prozesse, die im Gehirn ablaufen, wenn noch Musik dazu kommt. Aber hören Sie selbst.
Mein Name ist Günter Haffelder. Und ich bin Physiker und Psychologe. Ich arbeite an sich auf dem Gebiet der Gehirnforschung und habe in der Gehirnforschung ein Institut gegründet. Das Institut hat 14 Mitarbeiter und auch sehr viele Freiberufliche. Ja, und da forschen wir und vor allen Dingen, wir wenden an. Das heißt, wir können die Forschungsergebnisse, die wir eben erarbeitet haben, die werden dann bei Patienten, bei Kindern mit Lernstörungen, Erwachsenen mit Schädel-Hirntraumen, Parkinson, Alzheimer, Demenz und so weiter angewandt. Sagen wir im sehr schön positiven Bereich, da können wir Sportlern helfen, besser zu werden, Manager, einfach wieder mehr Gedächtnis zu haben und ja, Formel-1-Rennfahren zum Beispiel auch. Ja.
Das Interessante, die 14. Bukower Mediengespräche haben Sie eingeladen als Gehirnforscher, möglicherweise um auch Medienrezeption besser zu verstehen, weil Sie setzen Musik ein und Musik ist ja ein elementarer Bestandteil unserer Medien, ob das nun der klassische Spielfilm ist, ob das die Musik, die den Alltag ja auch in allen möglichen Facetten dominiert, ob das vom Fahrstuhl ausgeht oder ob man im ganz normalen Gespräch oder als Zeichen einer bestimmten Jugendkultur Musik einsetzt. Wo ist die Schnittmenge für Sie hier bei den Bukower Mediengesprächen?
Die Schnittmenge ist dort, dass wir zum Beispiel eben heute in der Lage sind, durch entsprechende Musik neue Lernfenster im Gehirn zu öffnen. Wir können über die Musik im Menschen ganz viele Ressourcen wieder aktivieren, die vorher nicht vorhanden waren. Gleichzeitig konnten wir durch Forschungen nachweisen, dass sehr viele Dinge, die auch mit Musik zusammenhängen, kontraproduktiv auf das Gehirn wirken und quasi auch dazu führen, dass zum Beispiel Kinder mit Lernstörungen entstehen, unter anderem durch Musik.
Nennen Sie Beispiele für das positive Lernen, wenn man so will, das Verknüpfen mit Botschaften und da, wo es blockiert.
Also blockieren tut es zum Beispiel mit sehr, sehr hartem Rock. Ja, während Heavy Metal zum Beispiel auch wieder sehr positiv für das Gehirn sein kann. Also zum Beispiel sehr viele unserer Kinder sind sehr gestresst. Und wenn die jetzt Heavy Metal hören, dann wird erstmal der Stress nach unten gefahren. Das war etwas, was ich vorher, bevor wir das messen konnten, überhaupt nicht begriffen habe. Aber durch die Messung konnte ich sehen, ja, das hat ja nicht nur etwas Negatives, sondern hat auch sehr viele positive Aspekte.
Wie verknüpft sich jetzt die Musik mit dem, was Sie Lernen nennen? Oder man kann es auch bei den Medien sagen, mit dem bewussten Transportieren von Botschaften und dem dann anschließenden Erinnern auch von fiktionalem, aber auch sicherlich dokumentarischem Stoff?
Es ist so, wenn wir eine entsprechende Umgebung schaffen, eine entsprechende Lernumgebung, dann können wir im limbischen System ein neues Lernfenster öffnen.
Und was ist das?
Das limbische System ist im Mittelhirn eine Stelle, wo zum Beispiel wo unser Gehirn Gefühle bewertet und so weiter. Und genau in diesem Zentrum können wir ein Lernfenster öffnen. Dazu brauchen wir aber bestimmte Voraussetzungen. Eine Voraussetzung wäre zum Beispiel Musik. Eine wunderschöne Musik, wo sich das Gehirn wohlfühlt. Dazu gehört Bewegung, Mikrobewegung. Wir setzen zum Beispiel Kinder mit Lernstörungen auf ein Kissen, ein Luftkissen, sodass sie ständig ausbalancieren müssen und in eine Mikrobewegung kommen. Und dann eine zielgerichtete Ebene, also LTP, Long-Term Potentiation, wo immer wieder ein bestimmter Stoff gebracht wird, der dann in diesem Lernfenster abgelegt wird.
Können Sie für mich mal jetzt ein Lernfenster einfach mal öffnen, also simulieren? Nehmen wir mal an, Sie haben mich mit meinem Frequenzspektrum im Gehirn analysiert. Sie haben ja etwas vorbereitet mit klassischer Musik. Vielleicht können Sie das mal demonstrieren.
Ja, ich kann Ihnen mal das vorspielen.
Was ist das jetzt? Was ist das für ein Musikstück und warum eignet es sich besonders?
Das ist Mozart. Wir haben sehr viele Musikstücke untersucht und dabei gefunden, dass wirklich Mozart mit so der Einzige ist, der unsere Kriterien, die wir brauchen, das Lernfenster zu öffnen, alle erfüllt.
Das hatte man irgendwie schon mal gehört. Angeblich sollen Kühe auch bessere Milch geben oder mehr Milch geben, ja, bei Mozart, und man fühlt sich auch beschwingter. Womit hängt das zusammen, dass das auch tatsächlich von Ihnen messbar nachgewiesen werden kann?
Gut, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Wir spielen Mozart ein, indem wir zum Beispiel das A nicht mehr mit 440, sondern mit 432 Hertz stimmen. Dann
das ist der Kammerton A, 440 irgendwann mal festgelegt, und genau. Sie gehen dann ein bisschen runter?
Wir gehen ein bisschen runter und dann harmonisiert er mit fast allen Körperrhythmen. Das heißt also, da passiert nichts mehr, dass es gegen uns arbeitet, sondern es arbeitet mit uns. Das ist einer der Gründe in der Mozartmusik.
Und muss man sich das so vorstellen, dass da eine Resonanz mit uns entsteht?
Richtig. Es resoniert mit uns, mit allen unseren Körperrhythmen. Und da macht der Körper im Grunde auf. Er verliert ganz bestimmte Blockaden, die durch die 440er-Stimmung entstehen, die sind plötzlich weg. Und dann spielen wir den Mozart auch wesentlich langsamer ein. Zu Mozarts Zeiten hat man ganz anders gemessen, und erst als Menzel den Metronom entdeckt hat, wird Mozart sehr schnell gespielt und dann hat er weniger Wirkung wie eben zu Mozarts Zeiten.
Aber demonstrieren Sie mal, was hören wir jetzt?
Jetzt hören wir mal den langsamen Mozart.
Was passiert jetzt mit uns?
Jetzt wird mit dieser Musik wird ein Lernfenster geöffnet. Das heißt, wenn Sie jetzt, während Sie das hören, etwas lernen, wird es viel, viel leichter abgespeichert.
Und warum?
Weil genau diese Musik zum Beispiel die Brücke herstellt von rechter zur linken Hemisphäre. Es sind hier ganz bestimmte Rhythmen drauf. Man hört die kaum, aber die sind wieder notwendig, um zum Beispiel den Alpha von der linken zur rechten Hemisphäre zu aktivieren. Die Alpha-Schwingung ungefähr zwischen 7 und 12 Hertz.
Und wenn das jetzt in normaler Geschwindigkeit, also in Anführungszeichen, abgespielt würde, wie würde das klingen? Also das, was heute möglicherweise jedes Orchester als Tempo vorgibt oder auch auf CDs veröffentlicht ist.
Klingt so.
Hinter der Wiener,
quella alla festa, ora che festa fa preparar. Se trovi piazza qualche ragazza, ecco quella cer camminar, ecco quella cer camminar, cer camminar, cer camminar. Senza che non di nella razza sia, chi il minuetto, chi la volia, chi la lemana.
In der Tat, das stresst mehr, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das für bestimmte Menschen auch vitalisierend ist. Wann wird denn so ein Rhythmus kontraproduktiv für einen selbst? Woran merkt man das?
Also zum Beispiel beim Lernen oder wenn Sie etwas abspeichern wollen im Gehirn, dann brauchen Sie einfach diese Form. Die Musik ist in dem Sinn entschleunigt. Und damit haben die Synapsen zum Beispiel viel mehr Gelegenheit, sich zu verbinden. Die Auslagerung dann in andere Stellen des Gehirns ist dadurch viel leichter. Es wird nicht überspielt. Das ist eine der großen Schwierigkeiten, die wir zum Beispiel bei Kindern entdecken, dass die sehr viele Inhalte einfach nicht mehr begreifen können. Das hängt mit der Schnelligkeit zusammen.
Also Technomusik wäre äußerst ungünstig beim Schularbeiten machen.
Beim Schularbeiten auf jeden Fall. Aber andererseits, wenn die Kinder jetzt zum Beispiel sehr aufgeregt sind, sehr hyperaktiv sind, dann wirkt Techno wieder beruhigend.
Was kann ich nun mit dieser Erkenntnis machen? Also Sie haben eine Therapie entwickelt, auch gegen Demenz. Lassen sich damit bestimmte Blockaden oder psychische Störungen tatsächlich einfach spielerisch mit einer Mozart-Fassung, die langsamer abgespielt wird, ein für alle Mal insofern verändern, dass sie nicht mehr das Leben stark negativ beeinflussen?
Ja, auf jeden Fall. Allerdings ist es so, das passiert nicht bei einmal hören. Man muss es wirklich öfter hören. Und je öfter ich höre, umso schneller reagiert unser Gehirn und kann es annehmen. Andererseits ist es so, die Musik wird individuell hergestellt. Das heißt, wir müssen erst die Probanden messen. Und wenn wir sie gemessen haben, können wir sehen, was nicht stimmt, wo Blockaden sind, wo Übersteuerungen sind im Gehirn und so weiter. Und die können wir dann wieder regulieren.
Das mit ganz normalen Geräten, wie wir sie aus dem Alltag im Krankenhaus kennen, also EEG, würde reichen?
Nein, wir haben spezielles EEG. Wir mussten das EEG wirklich sehr viel feiner machen. Und wir messen ja auch an anderen Stellen. Wir messen oberhalb des Mastoiden, also hinter dem Ohr, um direkte Signale aus dem limbischen System zu kriegen. Die normale Medizin misst an der Großhirnrinde und hat von der Großhirnrinde Signale. Die würden uns nicht genügen, zum Beispiel diese feine Abstimmung im Gehirn zu finden.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.